Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 10. November 2022, gleich dem 19. Aban 1401 nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Zusammenarbeit unabhängiger Staaten, stärkste Reaktion auf US-Sanktionspolitik. Iran warnt Deutschland. Unsere Reaktion auf Einmischung wird entschieden und verhältnismäßig sein. Pentagon kann Behauptungen über Verkauf iranischer Raketen an Russland nicht bestätigen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Zusammenarbeit unabhängiger Staaten, stärkste Reaktion auf US-Sanktionspolitik. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi gab an, die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Ländern sei die entschiedenste Antwort, die auf die Sanktions- und Destabilisierungsstrategie der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten gegeben werden könne. Bei einem Treffen mit Russlands Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew am Mittwoch in Teheran fügte Raisi hinzu, dass die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit der beste Weg sei, Frieden und Stabilität zu schaffen, und forderte Teheran und Moskau auf, ihre strategischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Er sagte, Iran und Russland seien entschlossen, das Niveau der strategischen Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu verbessern, und betonte, die Beziehungen würden wachsen und hätten eine klare Perspektive. Der iranische Präsident bekräftigte erneut die Kernpolitik der Islamischen Republik, jeden Krieg abzulehnen, und sagte, die Ausweitung des Umfangs und die Eskalation des Krieges geben allen Ländern Anlass zur Sorge. Patruschew seinerseits sagte, Russland arbeite sehr aktiv an der Entwicklung der Zusammenarbeit mit Teheran in den Bereichen Politik, Handel, Energie, Landwirtschaft und Transit. Er äußerte die Hoffnung, dass Teheran und Moskau die Beziehungen in regionalen Kreisen und Organisationen ausbauen würden. Er betonte, dass die Schaffung einer multipolaren Welt für alle Länder der Welt von Vorteil wäre. Iran warnt Deutschland. Unsere Reaktion auf Einmischung wird entschieden und verhältnismäßig sein. Außenminister Hossein Amir Abdullahian kritisierte die Äußerungen seiner deutschen Amtskollegin zur Unterstützung gewalttätiger Unruhen in Iran als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes und warnte davor, dass Iran auf solche interventionistischen Positionen angemessen und entschlossen reagieren werde. Provokative, interventionistische und undiplomatische Haltungen zeugen nicht von Raffinesse und Weisheit, sagte Amir Abdullahian am Donnerstag in einem Tweet an die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Er warnte davor, dass die Untergrabung alter Beziehungen zwischen den beiden Ländern langfristige Folgen habe und fügte hinzu, dass Deutschland zwischen einem Engagement zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen oder einer Konfrontation wählen könne. Unsere Antwort wird verhältnismäßig und entschlossen sein, betonte der hohe iranische Diplomat. Am Mittwoch sprach sich Baerbock für die jüngsten Unruhen in Iran aus und sagte, die Europäische Union werde versuchen, nächste Woche neue Sanktionen gegen Teheran zu verabschieden. Die Unruhen brachen in Iran Mitte September nach dem Tod von Mahsa Amini aus, die auf einer Polizeistation in Teheran ohnmächtig und 3 Tage später im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Randalierer wüteten im ganzen Land, griffen Sicherheitsbeamte brutal an und richteten massiven Schaden an öffentlichem Eigentum an, während westliche Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, diese unterstützten. Pentagon kann Behauptungen über Verkauf iranischer Raketen an Russland nicht bestätigen. Das Pentagon gab bekannt, es habe keine Beweise dafür, dass Iran Russland ballistische Raketen geliefert hat. Diese Stellungnahme kam Tage, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Teheran solche Waffen an Moskau lieferte, da sein Vorrat an konventionellen Raketen zur Neige gehe. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Patrick Ryder, das US-Militär könne die Vorwürfe gegen Iran nicht bestätigen. Wir haben derzeit keine Informationen, die bestätigen könnten, dass Iran ballistische Raketen an Russland zum Einsatz in der Ukraine geliefert hat. Seine Äußerungen kamen einige Tage, nachdem der Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, Michail Podolyak, zu Angriffen gegen die iranischen militärisch-industriellen Zentren aufgerufen hatte, die Kampfdrohnen und ballistische Raketen produzieren. Kiew behauptet, Iran habe Russland Kamikaze-Drohnen geliefert. Darüber hinaus behaupten mehrere Medien, Teheran habe auch ballistische Raketen an Russland verkauft. Sowohl Teheran als auch Moskau haben solche Behauptungen jedoch zurückgewiesen. Letzte Woche wies der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian Propaganda über die iranische Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg strikt zurück. Iran rät Bürgern, wegen willkürlicher Verhaftungen Reisen nach Australien zu vermeiden. Das iranische Außenministerium hat eine Reisewarnung für iranische Staatsangehörige herausgegeben und sie aufgefordert, unnötige Reisen nach Australien zu vermeiden. In einer Erklärung vom Mittwoch riet das Ministerium iranischen Bürgern, insbesondere Studenten, Forschern und Universitätsprofessoren, unnötige Reisen nach Australien zu überdenken. In der Erklärung wurde die Möglichkeit willkürlicher Verhaftungen iranischer Staatsangehöriger im Land und ihre Auslieferung an feindliche Regierungen ohne Angabe von Gründen angeführt. Weiter hieß es, in Australien seien Aktivitäten extremistischer und rassistischer Gruppen gemeldet worden, die die Wahrscheinlichkeit von Drohungen, rassistischen Beleidigungen und Übergriffen an jedem Ort und zu jeder Zeit erhöht hätten. Das Ministerium kündigte an, sollte ein iranischer Staatsangehöriger von den australischen Behörden festgenommen werden, müssten sie die iranische Botschaft in Australien so bald wie möglich informieren und konsularischen Zugang beantragen. Andernfalls werden es die australische Polizei und das Justizsystem unter dem Vorwand des Datenschutzgesetzes nicht erlauben, die Botschaft zu informieren, heißt es in der Erklärung. Es bezog sich insbesondere auf illegales und unmenschliches Verhalten der australischen Behörden in den Gefängnissen des Landes, das in einigen Fällen zu langfristigen Verletzungen und sogar zum Tod von Gefangenen geführt habe. Italien. Iran spielt wichtige Rolle bei Stärkung des regionalen Friedens und der Stabilität. Italiens Außenminister Antonio Tajani hatte seinem iranischen Amtskollegen gesagt, dass die Islamische Republik eine wichtige Rolle im regionalen Status quo spiele. In einem Telefongespräch mit Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch unterstrich Tajani die Rolle Teherans bei der Förderung von Frieden und Stabilität in der Region Westasien. Tajani fuhr fort, dass Iran und Italien beide Erben antiker Zivilisationen sind und sich an expansiven und wachsenden bilateralen Beziehungen erfreuen können. Der italienische Spitzendiplomat sprach auch die Frage der laufenden, von der Europäischen Union vermittelten Gespräche an, die auf eine mögliche Wiederherstellung des iranischen Atomabkommens von 2015 mit Ländern der Welt abzielen. Tajani versprach, dass sein Land sein Möglichstes tun werde, damit die Gespräche zu einer Einigung führen, da es den Interessen aller betroffenen Parteien entspricht. Der iranische Außenminister äußerte seinerseits die Hoffnung, dass die beiden Länder ihre politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen weiter ausbauen. Hoher schiitischer Geistlicher. Parlamentswahlen in Bahrain sollen Demokratie abschlachten. Bahrains prominentster schiitischer Geistlicher hat zu einem Boykott der bevorstehenden Parlamentswahlen des Landes aufgerufen und erklärt, die Scheinwahlen solle die Demokratie im Königreich am Persischen Golf abschlachten, da das regierende Al-Khalifa-Regime hartnäckig gegen abweichende Meinungen vorgeht. Großayatollah Scheich Isa Rasim wiederholte in einem auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag seinen Aufruf an Menschen aus allen Schichten der bahrainischen Gesellschaft, die Wahlen zu boykottieren, und erklärte, dass die Wahlbeteiligung nicht zur Festigung der Demokratie in Bahrain führen würde, da die Gemeinschaften vom politischen Prozess weitgehend ausgeschlossen seien. Wie wäre es möglich, die Demokratie in Bahrain zu stärken, während Wahlen ursprünglich darauf abzielten, sie zu zerstören? Dies ist eine Wahl, deren Türen für diejenigen verschlossen sind, die die Demokratie anstreben, betonte er. Der angesehene schiitische Geistliche betonte, dass die richtige Entscheidung darin besteht, die Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen zu boykottieren. In diesem Fall würde die Demokratie nicht vollständig verschwinden und die Diktatur nicht stärker institutionalisiert werden. Zuvor hatte Scheich Rasim erklärt, dass das Regime von Manama seine Macht behaupten und die Tyrannei in Bahrain durch die bei den Wahlen abgegebenen Stimmen stärken würde. Bestätigt der gesunde Menschenverstand die Teilnahme an solchen Wahlen? Fragte er. Bahrains wichtigste Oppositionsgruppe, die Al-Wefaq, hatte zuvor inmitten einer Eskalation der politischen Repression und des Fehlens sinnvoller Reformen zum Boykott der bevorstehenden Parlamentswahlen im Land aufgerufen. Attentat auf Imran Khan löst gewalttätige Proteste in Pakistan aus. Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan blockierten die wichtigsten Straßen, die in Richtung der Hauptstadt des Landes Islamabad führten, was zu massiven Staus führte, die Logistik zum Erliegen brachte und die Schließung von Schulen und Büros erzwang. Khan, der sofortige Neuwahlen fordert, überlebte das Attentat am vergangenen Donnerstag in der östlichen Provinz Punjab, was ihn zusammen mit mehreren Parteifunktionären verwundet zurückließ. Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen festgenommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Imran Khan und seine Unterstützer sind damit jedoch nicht zufrieden und fordern, dass Premierminister Shahbaz Sharif, Innenminister Rana Sanaullah und ein hochrangiger Militärbeamter im Rahmen einer UN-Untersuchung wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem Angriff untersucht werden. Die Menschen auf den Straßen waren verärgert über die gewalttätigen Proteste und Straßensperrungen und forderten die Behörden auf, das, was sie es nennen, andauernde Drama zu beenden. Während sich die Regierung bei den Bürgern für die derzeitige politische Unsicherheit im Land entschuldigte, forderte sie die PTI-geführten Provinzregierungen in den Provinzen Punjab und Khyber Pakhtunkhwa auf, ihre Verantwortung bei der Öffnung der Straßen gerecht zu werden, um das Leben der Bürger zu erleichtern. Khans Partei hat angekündigt, dass ihr regierungsfeindlicher Marsch am Donnerstag an dem Ort fortgesetzt wird, an dem Khan angegriffen wurde. Der jüngste Angriff auf den ehemaligen pakistanischen Premierminister hat die politische Pattsituation zwischen Regierung und Opposition vertieft. Experten glauben, dass die politische Atmosphäre des Landes in den kommenden Tagen aufgeladener und gewalttätiger sein wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Ghorbani mit dem Titel Tabi Keran, das heißt Bis ins Unendliche.
بی کران خیشم گامی دیگر نمانده تا بی کران خیشم گامی دیگر نمانده آغوش مهر بکشم ای راز روزگاران ای راز روزگاران ای راز روزگاران خسته از شب رو به ما خسته شب رو به ما ای ابر همراهی کن تا تر کند گلویی از جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را ای شب چه می کشانی در خاک و خون شفق را فردا دوباره آید از راه نیزه وداع یارا ما را امان ندادند روز وداع یاران ما را امان ندادند دردا که تا بگریم چون ابر در بهاران چون ابر در بهاران چون ابر در بهارا زیر چتر باران گفتی خوش است بودن گفتم کنار یاران کنار یاران
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Nasser Khosrow gehört zu den iranischen Berühmtheiten, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Und so haben wir ihm mehrere Teile unserer Sendung über historische Persönlichkeiten Irans gewidmet. Nasser Khosrow Qobadiani hat im 5. Jahrhundert nach der Hijra gelebt, 11. Jahrhundert nach Christus. Nachdem er lange Zeit am damaligen Herrscherhof als Schreiber gedient hatte, trat er mit 43 eine 7-jährige Reise an. Nach seiner Rückkehr legte er sein Amt ab und begann für die ismailitische Lehre, eine schiitische Richtung, zu werben. Auf der Flucht vor seinen zahlreichen Gegnern zog er sich schließlich in das Yomgarn-Tal in Badachschan zurück und schrieb in den 15 Jahren, die er dort verbrachte, den größten Teil seiner Werke. Über seine Prosawerke haben wir beim letzten Mal gesprochen. Er hat auch Poesie verfasst. Neben seinem mehrfach aufgelegten größten Gedichtband Divan hat er noch zwei kleinere Masnavi-Gedichtbände, bestehend aus zwei Zeilern, geschrieben. Der erste ist Roshanoi-Name und der zweite Saudat-Name. Beide Masnavis wurden ebenso mehrmalig gedruckt. Der Divan des Nasser Khosrow enthält etwa mehr als 11.000 Beit, Doppelverse. Es steht aber fest, dass er noch mehr Gedichte verfasst hat. Dafür zeugen manche Reime, die ihm in verschiedenen Quellen zugeschrieben werden, aber nicht in seinem Divan stehen. Der Divan von Nasser Khosrow ist für die Forschung eines der wichtigsten Dokumente, die Auskunft über seine religiöse und geistige Persönlichkeit geben. Die beiden Masnavi, Roshanoi-Name und Saudat-Name, Buch der Erleuchtung und Buch des Glücks, umfassen 592 bzw. 300 Doppelzeiler. Es handelt sich inhaltlich um gute Ratschläge. Der iranische Dichter Muhammad Taghi Bahor, verstorben 1951 nach Christus und bekannt als Malik-ush-Shu'ara, Bahor, unterstreicht in seinem Buch Sabk-Shenasi, Stilkunde, dass das Masnavi Saudat-Name von Nasser Khosrow, Sharif Isfahani, der ca. 300 Jahre später gelebt hat, stamme. Unterdessen ordnen alle anderen Forscher dieses Werk dem Nasser Khosrow Qobadiani zu. Das Werk Saudat-Name wurde 1880 nach Christus von Madame Fernand ins Französische übertragen und erschien in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gemeinschaft Deutschlands. Vom Roshanoi-Name gibt es eine Übertragung in Prosa, die von dem russischen Orientalist Wladimir Alexejewitsch Iwanow 1949 in Leiden herausgegeben wurde. Das literarische Schaffen von Nasser Khosrow bestand weitgehend in der Dichtung. Seine Poesie stand vollständig im Dienste seiner Denkweise. Nasser Khosrow war ein verantwortungsbewusster Dichter. Er ist die Stimme des Gewissens seines Jahrhunderts, welches in der Zivilisationsgeschichte Irans als Jahrhundert des Konfliktes zwischen den türkischen und iranischen Kräften gilt. Nasser Khosrow ist als der mutigste und deutlichste Vertreter des oppositionellen Denkens in der Farsi-Literatur und ihr Wegbereiter für wissensbasierte und mystische Dichtung zu betrachten. Dieser Denker achtete mit großer Sorgfalt darauf, dass sein Handeln mit seinen Aussagen übereinstimmt. Er gehört zu denen, die in der 1000-jährigen Literatur Irans einen unermüdlichen Kampf gegen Heuchelei und List eröffneten. Inhaltlich sind Weisheit und Mahnung charakteristisch für die Dichtung von Nasser Khosrow. Sicherlich ist er in dieser Hinsicht dem Beispiel seines Vorgängers Kersoi Marwazi gefolgt. Nasser Khosrow war noch ein Kind, als Kersois Leben sich seinem Ende zuneigte. Als Nasser Khosrow in Marv als Schreiber diente, waren die Gedichte von Kersoi unter den Freunden der Literatur und des Wissens sehr bekannt. Es liegt daher nahe, dass die poetische Schule des Kersoi einen Einfluss auf Nasser Khosrow genommen hat, sowohl mit ihrer klaren Sprache, dem Wohlklang der Kassiden und der präzisen Beschreibung der Natur, als auch hinsichtlich der Ratschläge und Kritik an den damaligen Herrschern. Nasser Khosrow dichtete zum Beispiel: Gui ke az nejad bozorganam, goftari amadi to nakerdari, bifazl kamtari to ze gonjeshki. Geburt macht edel, behauptest du, nur ein Zitat. Die Tugend adelt mehr als das Geblüt in der Tat. Ohne Gelehrsamkeit und edle Taten bleibst du schutzlos wie ein Vogel in Not geraten. Sowohl hinsichtlich seines philosophischen und asketischen Denkens als auch hinsichtlich Stil und Ausdrucksweise ist Nasser Khosrow zwar daher von der Dichtung des Kersoi beeinflusst worden, jedoch liegt qualitativ ein großer Unterschied zwischen den Werken der beiden Dichter vor. Dieser ist so groß, dass Nasser Khosrow manchmal stolz seine Poesie, einen zarten Vogel und die Dichtung von Kersoi einen groben Sack genannt hat. Nasser Khosrow war tatsächlich ein sehr begabter Dichter der Farsi-Sprache. Er war sprachgewandt und besaß einen außergewöhnlichen Stil. Forscher sagen, dass seine Sprache der Sprache der Dichter gegen Ende des Samaniden-Herrschaft sehr nahe kommt. Die Samaniden herrschten bis 1999 nach Christus und Khosrow wurde erst danach im Jahr 1003 geboren. Sein Schreibstil wirkt älter als der Stil der zeitgenössischen Dichter zu Beginn der Dynastie Ghaznaviden. Der Divan von Nasser Khosrow enthält Wörter und Ausdrücke, wie sie Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, üblich waren, und dieser begabte Dichter scheint völlig von dem Sprachwandel der Zeit unberührt geblieben zu sein. Dennoch hat Nasser Khosrow immer überall, wo es notwendig wurde, mehr als es unter den Samaniden in der Lyrik üblich war, neue arabische Zusammensetzungen gebildet und zahlreiche arabische Wörter in seine Dichtung verwendet. Nachdem Nasser Khosrow einen inneren Wandel erfahren, sich zur ismailitischen Strömung bekannt und den Auftrag erhalten hatte, für diese schiitische Rechts- und Denkschule in Khorasan zu werben, besaß er neuen Stoff für seine Poesie. Wegen seiner Mission hat er, wenn er über religiöses Denken sprach, auch in seinen Gedichten die Absicht verfolgt, dieses zu verkünden. So kommt es, dass einige seiner Kassiden mit ihren einleitenden Worten und mit dem Fazit, das er zieht, wie eine Predigt anmuten. Nasser Khosrow hat verschiedene Begriffe angeführt, um philosophische Fragen zu klären. Er hat wichtige philosophische Fragen, die in der Regel Gegenstand von Streitgesprächen waren, in seinen Gedichten dargelegt und mittels der dichterischen Sprache gelungen das Thema durchdiskutiert und das Schlussresultat gezogen. Nasser Khosrow dachte wissenschaftlich und deshalb ging er bei seinen Darlegungen logisch vor und führte einleuchtende Argumente an. Dementsprechend kommt in seiner Dichtung weniger dichterische Leidenschaft und zarte Fantasie vor. Generell achtete Nasser Khosrow weniger auf das, was für andere Dichter attraktiv ist, wie die äußeren Erscheinungen in seiner Umgebung oder von Personen. Sein Blick war mehr auf die rationale Wirklichkeit und die Grundlagen und Überzeugungen der Religion gerichtet. Daher sind für ihn auch die Beschreibungen der Natur nur eine Einleitung zu religiösen und rationalen Debatten. Nasser Khosrow ist kein Hofdichter. Sollte er zu der Zeit, als er noch ein Amtsträger war, Poesie geschrieben haben, so liegt uns zumindest heute nichts davon vor. Er gehört zu den ersten Dichtern, die ihre Masnavis voll und ganz der Weisheit und Mahnung gewidmet haben. Ebenso wenig entfernt er sich in seinen Kassiden von seiner Denkweise. Nach seinen eigenen Worten hat er die kostbare Perle der Dari-Sprache nicht vor die Schweine werfen wollen, und weil er sich von dem Weltlichen und dem Weltliebenden abgewandt hatte und bei dem Hause des Propheten des Islams Halt gesucht hatte, interessierte ihn das Irdische wenig. In der Zeit, in der Nasser Khosrow lebte, war es weit verbreitet, die Natur zu beschreiben, und die Gedichtbände der Poeten jener Epoche flossen über von der Schilderung des Frühlings und Herbstes, des bewölkten Himmels und der Gärten voller Blumen, der Wiesen und der grünen Berghänge. Meister der Poesie wie Farochi, von dem wir bereits berichteten, und Manuchehri waren berühmt dafür. Nasser Khosrow aber nimmt auch diesbezüglich einen besonderen Platz ein. In seinen Beschreibungen verbirgt sich ein tiefer Sinn und sie sind von einer erstaunlichen künstlerischen Feinheit. Da er gemäß seiner Überzeugung die Welt als niedrig betrachtet, findet er es oberflächlich, den Frühling und Rosen und Narzissen und die Begeisterung für die Natur zu beschreiben. Aber dennoch ist er beeindruckt von der Schönheit der Natur. Er beschreibt sie auf seine eigene Art. Insbesondere fühlt er sich vom Himmel, der Sonne und den Gestirnen angezogen. Er hat die blaue Himmelskuppel und den leuchtenden Schmuck am nächtlichen Firmament öfters in seiner Poesie erwähnt. Wir schließen für heute mit einem Satz aus dem Divan von Nasser Khosrow über das unvorstellbare, einzigartige Wesen Gottes. Afaq o jahan zir ust o khud birun ze jahan nei nadar jahan ast. Universum und Welt sind unter ihm und er selbst nicht fernab, noch in der Welt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Hirat mit dem Titel Moheman, auf Deutsch Mein Mondschein.
گفتم بیای ماه من ای روز و شبم راه من تنها و غمگینم مکن رسواتر از اینم مکن عشق تو شد دنیای من پنهان من پیدای من مجنون شدم بازم مکن ای نازنی نازم مکن حال و هوای این دل خرابم و میدون
وجود من خاطره یه پنجره یه بغض نیمه کاره یا آزره تا بشکنه سکوتم و تمام خنده های تو مؤثره چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سر کردن تموم دنیا رو از عشق پاک تو با خبر کردن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr, das Jahr der Produktion, wissensbasiert, Arbeitsbeschaffung genannt. Dazu werden Beiträge rund um dieses Jahresmotto vorbereitet und Ihnen präsentiert. In der Fortsetzung dieser Beitragsserie wird der Einfluss der wissensbasierten Produktion auf die Beschäftigung in der iranischen Wirtschaft diskutiert. Themen wie die Sättigung der Beschäftigungskapazitäten in Exekutivgremien einerseits und die Bedeutung des Einbringens von Elite-Denken und die Präsenz des Privatsektors in den Bereichen Produktion und Unternehmertum andererseits haben wissensbasierte Unternehmen zu einer wichtigen Notwendigkeit für die Verwirklichung von einer Widerstandsökonomie gemacht. Der Fokus auf die wissensbasierte Produktion, auch unter den harten Bedingungen der Sanktionen im Land, und das Erzielen bedeutender Erfolge im Bereich der Entwicklung wissensbasierter Unternehmen ist ein Hinweis darauf, dass der Sprung im Bereich der wissensbasierten Wirtschaft eine echte Erwartung und jenseits von inhaltsleerer Propaganda ist. Aus dieser Sicht kann der Fokus des Revolutionsführers in den letzten Jahren auf die Produktion und ihre Schlüsselrolle bei der Eindämmung der Inflation und der Schaffung von Arbeitsplätzen besser verstanden werden. Einige der wichtigsten Gründe für die vorrangige Investition in den wissensbasierten Sektor werden in diesem Beitrag untersucht. Laut vielen Wirtschaftsanalysten erfordert die Schaffung von Arbeitsplätzen im wissensbasierten Sektor weniger Kapital als in anderen Wirtschaftssektoren. Die Schaffung eines nachhaltigen Arbeitsplatzes im Iran kostet durchschnittlich 330 Millionen Toman, entspricht etwa 10.000 US-Dollar. Aber die Schaffung von Arbeitsplätzen durch wissensbasierte Unternehmen kostet etwa 30 bis 100 Millionen. Ausgehend von diesen Daten ist die Schaffung von Arbeitsplätzen im wissensbasierten Sektor kostengünstiger als in anderen Sektoren. Ein weiterer Faktor ist, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen im wissensbasierten Sektor die Auswanderung von Eliten verhindern kann. Die Auswanderung von Eliten bei allen Unterschieden in ihrer Höhe, in unterschiedlichen Quellen, ist zweifellos eines der wichtigsten Probleme des Landes, das dazu führt, dass wertvolles Humankapital in diesem Land verloren geht. Die Erweiterung des wissensbasierten Sektors und die Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Sektor können geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten für die wissenschaftlichen Eliten unseres Landes schaffen. Viele einschlägige Experten glauben, dass die Erweiterung einer wissensbasierten Wirtschaft einer der wichtigsten Wege ist, um die Abwanderung wissenschaftlicher Eliten zu verhindern. In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Erweiterung einer wissensbasierten Wirtschaft zum Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung geworden. Einige Entwicklungsländer konnten durch die Planung und Erweiterung dieses Sektors große Entwicklungssprünge erzielen. Indien ist eines der erfolgreichen Beispiele dieser Länder, das sich durch langfristige Investitionen und Planungen im wissensbasierten Sektor nicht nur stark entwickelt hat, sondern auch zu einer der größten Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen ist. Derzeit ist Indien weltweit einer der wichtigsten Exporteure von qualifizierten Arbeitskräften in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Ingenieurwesen und Software. Und dieses Wachstum ist hauptsächlich auf gut ausgebildete Arbeitskräfte zurückzuführen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Beschäftigung und Arbeitslosigkeit zu den wichtigen Wirtschaftsthemen eines jeden Landes gehören, so dass die Beschäftigungssteigerung und die Verringerung der Arbeitslosigkeit als einer der Indikatoren für die Entwicklung von Gesellschaften angesehen werden. Arbeitslosigkeit ist eines der wichtigsten sozialen Probleme und eines der unerwünschtesten sozioökonomischen Phänomene, das in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Folgen mit sich bringt. Eines der Probleme, das die iranische Wirtschaft in den letzten Jahren geplagt hat, ist die Arbeitslosigkeit. Da die Unterstützung für die Gründung und Erweiterung wissensbasierter Unternehmen zur Schaffung einer auf Wissenschaft basierten Wirtschaft gerichtet war und sein wird, sind die Arbeitsplätze, die auf diesem Weg geschaffen werden, viel stabiler und solider im Vergleich zu den Arbeitsplätzen aus dem Verkauf von natürlichen Ressourcen wie Öl. Wissensbasierte Unternehmen fördern und verallgemeinern technisches Wissen in der Gesellschaft aufgrund ihrer Kapazitäten und der Verschmelzung und Weitergabe von Wissen und Forschung an lokale und produktive Unternehmen. Dies führt wiederum zur Wahrung und Entwicklung und Stabilität wissensbasierter Unternehmen und bietet daher eine Plattform für Beschäftigung, wirtschaftlichen Wohlstand und wirtschaftliche Produktion. Darüber hinaus ist es von besonderem Interesse, innovativ zu sein und die lokale Wirtschaft und regionale Kapazitäten als wichtige Säule der Verwirklichung der Widerstandsökonomie in wissensbasierten Unternehmen zu berücksichtigen. Die wissensbasierte Wirtschaft kann das wichtige Problem der Fehlbeschäftigung, das heißt Menschen werden nicht in ihrem Fachgebiet beschäftigt, weitgehend lösen. Dazu sagte das Oberhaupt der Islamischen Revolution in seiner Neujahrsansprache am 21.03.2022, Beschäftigungsziele können durch diese wissensbasierten Unternehmen erreicht werden. Das heißt, wenn wir diese Unternehmen buchstäblich hervorbringen und sie so aufbauen können, dass wir nicht die Fehler machen, die in der Vergangenheit manchmal passiert sind, wird auch die Beschäftigung steigen. Aus diesem Grund wird im Motto des laufenden Jahres 1401 neben Produktion und wissensbasiert auch das Wort Arbeitgeber genannt. Das bedeutet, dass das Oberhaupt der islamischen Revolution der Überzeugung ist, dass die Kombination von Produktion und Wissen zur Beschäftigung führen wird. Ein weiterer Grund für die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung ist, dass die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze und wissensbasierter Beschäftigung die Nachfrage junger Menschen nach Verwaltungstätigkeiten in Regierungssektoren verringern wird. Einer der Gründe für die hohe Arbeitslosenquote im Land ist, dass die meisten Menschen eine Anstellung bei den Regierungsbehörden suchen. Gleichzeitig ist eines der Hindernisse, dass die Ausweitung der wissensbasierten Beschäftigung verhindert, welcher Wunsch der Menschen ist, in Organisationen und Institutionen beschäftigt zu werden. Im Allgemeinen ist die Wirtschaft der Industrieländer keine staatliche, sondern eine Privatwirtschaft. Das heißt, dort regiert die Regierung und der Privatsektor, besitzt Kapital und Boden und entwickelt und fördert die Wirtschaft. Die Gründung privater Unternehmen bedeutet die Beschäftigung von Menschen außerhalb des staatlichen Rahmens, was Verpflichtungen und Kosten des Staates reduziert. Gleichzeitig ist der Wettbewerb im Privatsektor ein ziemlich ernstes Thema in Bezug auf Preis, Qualität, Produktvielfalt und so weiter. Da sich private Unternehmen in Richtung mehr Geld verdienen bewegen, sind auch wissenschaftliche Errungenschaften und Technologien für sie sehr wichtig. Daher stellen diese Unternehmen und Institutionen mehr Leute und Eliten ein, damit sie von ihrem Wissen und ihrer Initiative profitieren können, und dies ist eine große Hilfe für die Regierung. Damit sind wir am Ende dieser Beitragsserie angelangt und sagen Ihnen vorerst alles Gute bis zu einer weiteren Sendung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.